Vergeben kann man nicht müssen, aber vergeben kann man wollen. Ich möchte heute über dieses wichtige Thema sprechen, dem Jesus viel Raum gegeben hat, zum Beispiel in dem Gebet, das er uns gelehrt hat, in dem Vater Unser. Ich habe eine Geschichte rausgesucht, wo das vorkommt. Denn dort, wo man am engsten miteinander lebt, da kommt das Thema auch vor. Und die Jünger, das war so ein zusammengesuchter, erbetener Haufen von Leuten, von 12 jungen Männern, die Jesus zusammengestellt hat. Und die waren ziemlich unterschiedlich. Und ich kann mir es nicht anders vorstellen, als dass es da oft gerabbelt hat in der Kiste. Und deswegen stellt Petrus eines Tages die Frage an Jesus: Herr, wie oft muss ich meinen Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Und die Antwort von Jesus lautet: nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. 70 ist in der hebräischen Sprache die Mehrzahl von 7. 7 ist schon die Vollkommenheit, die symbolische Zahl für die Vollkommenheit. Das ist also sowas wie die Vollkommenheit zum Quadrat. Die Antwort ist also von Jesus: du musst deinem Bruder, der an dir sündigt, vollkommen oftmal vergeben. Die engste Beziehung, die wir meistens leben, ist die einer freiwilligen, lebenslänglichen Partnerschaft, sprich Ehe. Da wird man oft aneinander schuldig. Ich denke auch unter Geschwisterkindern, die sich ja auch nicht ihre Geschwister ausgesucht haben, das lernt denen keiner. Wir haben eine Tochter, die hat jetzt 3 Kinder und bald kommt das 4. Neulich waren wir mit den 3 im Urlaub, nur wir Großeltern mit den 3. Es kann wunderbar sein, wie die spielen. Und dann wieder gibt es Momente, da sind sie sich total einig. Du hast 100 Spielsachen und 2 wollen das Gleiche, zur gleichen Zeit. Und dann geht's los. Und man muss das gar nicht lernen, die haben das von Kleinkind auf, das Streiten und beleidigt sein und das gehört mir und jetzt will ich und so weiter. Unter Geschwistern, die sucht man sich nicht aus. Das ist auch in der Gemeinde so. Und wenn man so miteinander lebt und arbeitet und Gemeinde gestaltet, da wird man schuldig. Die, die an Jesus Christus glauben, werden Gottes Kinder genannt, sind untereinander Geschwister. Ich kenne euch noch nicht so gut, aber wenn ich so durch unsere Gemeinden gehe, dann entdecke ich manchmal was, was irgendwo in der Ecke liegt, was vielleicht auch immer schön zugedeckt wird, wo man vielleicht andere Sachen drüber legt. Ich weiß nicht, ob ihr es bei euch schon entdeckt habt, aber ich habe es mal mitgebracht und mach's mal sichtbar. Es hat sich angehäuft. In vielen Gemeinschaften findet man irgendwas. Da braucht man gar nicht weit in die Geschichte gehen. Und da werden unterschiedlichste Dinge genannt, wo Schuld entstanden ist und wo Vergebung gefordert ist. Wo Menschen zusammenleben, geht es nicht ohne diesen Schlagabtausch, ohne Sünde ab. Und da Christen wissen, dass Gott nicht Streit, sondern Frieden will, löst man das Problem auf unterschiedlichste Art und Weise. Die einen schweigen und sprechen nicht mehr darüber. Die anderen ziehen sich zurück in sich. Und da köchelt es so vor sich hin. Und irgendwann in einer ganz normalen Gemeindesituation auf einmal, da brodelt es wie so ein Vulkan von unten und dann bricht was aus. Und man weiß gar nicht, was war jetzt da so schlimm in der Situation. Aber es wurde aus dem Untergrund gespeist. Ihr habt jetzt über 100 Jahre auf dem Buckel als Gemeinschaft. Und in Nördlingen feiern wir nächstes Jahr das 100-jährige Jubiläum. Es ist oft unbewusst, dass man sowas wegdrängt. Und dann gibt es noch das System unter Christen, nun vergebt euch doch endlich untereinander. Steht aber nirgends in der Bibel auf, dass wir auffordern sollen zum Vergeben, sondern dass wir Vergebung üben sollen, das steht in der Bibel. Jesus sagt, vergib deinem Bruder, die Schwester darf man einschließen, 70 mal 7 Mal. Ich möchte uns die Geschichte vorlesen. Jesus ist ja ein Meister im Gleichnisse erzählen. Und er hat den Jüngern nach dieser Lektion, also dem Petrus sagte, 70 mal 7 Mal zu vergeben, da hat er so ein Gleichnis erzählt. Matthäus 18, Abvers 23. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. In der alten Lutherbibel steht da 10.000 Talente. Myrion Talanton, so steht es in der Bibel, im Urtext da ausgedrückt. Eine Myriade, das war so die größte vorstellbare Zahl, die eigentlich keine Zahl mehr war. Das müssen wir eigentlich übersetzen mit aber tausendmal viel. Ja? Das aber tausendmal, das ist auch keine richtige Zahl. Das sagt nur unzählbar viel. Ja? Also da hat ein Mensch große Schuld angehäuft. Und dann erzählt Jesus weiter, da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn, Herr, habe noch Geduld mit mir. Das ist dieser Satz. Herr, habe noch Geduld mit mir. Ich werde auch alles bezahlen. Man fragt sich, wenn man diesen Text liest, wie kann es eigentlich sein, dass ein Mensch so viel Schuld in seinem Leben zusammenkriegt? Aber ehrlich gesagt, wenn man so alt wird wie ich und bald Rentner ist, da sammelt sich einiges an. Ohne dass man es will, ohne dass man es plant, und da wird dieser Rucksack irgendwie schwer, der sich da ansammelt. Denn das Leben ist ja so, das kann man nicht ausprobieren, wie so ein Film. Wenn die erste Szene nicht gut gelaufen ist, dann sagt man, stopp, stopp, Drehbuch nochmal zurück, jetzt spielen wir diese Szene noch einmal. Aber so ist das richtige Leben nicht. Den ersten Kuss, den gibt es nur einmal. Den kann man nicht 50 Mal ausprobieren. Die erste Ehe, das erste Mal zusammenziehen, das kann man auch nicht ausprobieren vorher, sonst ist es nicht Ehe. Genauso wie man das Sterben mal vorher üben könnte. Das liegt ja noch vor uns allen. Das Leben findet immer live statt. Und da passieren zweierlei Dinge. Das eine sind die Tatsünden, dass man sich einfach vertut, dass man das Falsche erwählt, dass man etwas falsch macht. Das andere ist aber das Lassen, die Unterlassungssünden. Die sind wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Ich stelle fest, bei uns in den Gemeinschaften, da ist man arg bedacht, dass man keinen Fehler macht. Und wehe, einer macht einen Fehler, dann. Das wissen wir anderen immer genau, was die anderen falsch machen. Aber was geschieht alles dadurch, dass wir nicht Entscheidungen treffen? Dass wir nicht ein Risiko eingehen, uns nicht blamieren für Jesus? nicht das, den Mund auftun für den Schrei der Ungerechten oder für den Schrei derer, die sich nicht wehren können. Was da alles an Unterlassungssünden passiert, das ist wahrscheinlich die viel größere Menge. Das ist auch die so angstgetrieben sind. Ich könnte mich falsch entscheiden. Auch da, das hat große Folgen, wenn man sich nicht entscheidet. Die Folgen der Nichtentscheidungen, die sind oft noch größer als die Folgen einer falschen Entscheidung. Und dann sammelt sich eben dieser Rucksack voll Schuld an. Häufig wird das dann vergessen, verdrängt, vielleicht verleugnet, vielleicht verheimlicht, vielleicht auch bagatellisiert. Wir sind alle Sünder, da ist keiner clean. Vielleicht auch wird verglichen. Aber der andere, der hat noch was viel Schlimmeres gemacht als ich. Oder die Müller, die müsstest du mal kennenlernen, was die alles und so. Und so entsteht große Schuld. So ging es jedenfalls in der Geschichte, die Jesus hier erzählt. Große Schuld. Und dann bittet einer und sagt, ich will alles wieder gut machen. Aber wie soll man so eine große Schuld, Myrion Talanton, wie soll man damit jemals fertig werden? Eine Ewigkeit lang reicht nicht, um das abzubezahlen. Und dann steht hier mitten dieser Satz, und das ist pures Evangelium. Da hatte der König Mitleiden mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Und das ist mein zweiter Punkt. Neben die große Schuld tritt das große Erbarmen Gottes. Und das Wort für Erbarmen heißt vom Urtext ursprünglich her, wenn jemand barmherzig ist, das bedeutet Mutterschoß, Gebärmutter. Das berührt sein Innerstes, sein Zentrum. Und dieser Herr, dieser König ist barmherzig. Und damit meint Gott, Jesus in dem Gleichnis, niemand anderes als Gott selber. Der frei, ohne Gegenleistung, die Schulden erlässt. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und du und ich, wir haben diesen großen Packen an Schuld. Großes Erbarmen. Das ist die Aussage von Jesus in diesem Gleichnis. Ich sage mal gern, die häufigsten Eigenschaftsworte über Gott im Alten Testament sind, er ist barmherzig, gnädig, geduldig, gerecht, von großer Güte. So oft kommt es im Neuen Testament gar nicht vor, wie im Alten Testament. Und dieses Gottesbild hat Jesus. So ist Gott. Er ist barmherzig, gnädig, geduldig, gerecht, von großer Güte. Das hat Jesus unterstrichen auf Schritt und Tritt in seinem ganzen Leben. So ist er auch mit seinen Jüngern umgegangen. Und deshalb, große Schuld müssen wir nicht den anderen ständig vorhalten. Das ist saumäßig anstrengend. Große Schuld müssen wir auch den anderen nicht immer hinterhertragen. Belastet das Leben und wir haben keine Hände frei zum Empfangen, weil wir ja die Schuld so festhalten, die Schuld des anderen. Große Schuld verdient nur diesen einen Platz, dass wir es hier abstellen unterm Kreuz von Jesus und dass wir dem anderen vergeben. Warum? Weil uns selber vergeben wurde. Das ist das Evangelium, das habe ich heute zu sagen. Leider ist die Geschichte, die Jesus erzählt, an dieser Stelle nicht zu Ende. Sie geht weiter. Ich lese uns ab Vers 28 weiter. Doch sobald der Mann frei war, dem die ganze Riesenschuld erlassen wurde, Sobald er frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe, nämlich 100 Denare oder 100 Schekel schuldig war. Und das ist das andere, was man jetzt gleich sieht. Es ist nicht der rote Kreis gemeint, den ihr, ich habe das nur eingekreist, den Mückenschiss, der mitten in dem Kreis ist. Das ist nämlich das Größenverhältnis, das Jesus hier anspricht. Das eine, das schwarze Quadrat, das ist die große Schuld des großen Schuldners. Diese Schuld wurde ihm erlassen. Und jetzt geht es um den Mückenschiss. Ich lese nochmal den Satz. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Jetzt kommen die gleichen Worte nochmal, wie gerade schon. Habt doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, so lange, bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Wenn uns der große Packen vergeben ist und wir nicht vergebungsbereit sind, dann haben wir die Möglichkeit, die Suppe selber auszulöffeln. Aber in Ewigkeit wird man nicht damit fertig. So sagt es Jesus in diesem Gleichnis. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte, und sagte zu ihm, du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Und dann schließt Jesus dieses Gleichnis mit folgendem Satz ab. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Wie gehst du um mit deiner Schuld? Und wie gehst du um mit der Schuld, die du bei deinem Nächsten siehst? Vielleicht denken wir über die eigene Schuld, ach, schwamm drüber, reden wir nicht drüber. Oder vielleicht mit dem Satz, das sieht man heute nicht mehr so eng. Oder vergiss es. Die Schwaben, die haben noch so ein anderes Sprichwort. Ich lebe ja ganz an der Grenze von Schwaben zu Baden-Württemberg. Ja. Die Schwaben sagen, bezahl deine Sach, dann brauchst du nicht Dankeschön sagen. Aber ich sagte ja schon, man wird eine Ewigkeit nicht fertig damit, die eigene Sache zu bezahlen. Darum sind wir auf das Erbarmen von Jesus angewiesen und das ist im Angebot, dass wir unseren Schuldrucksack da ablegen und dass wir mit unseren Mitknechten, Mitbrüdern, Mitschwestern genauso umgehen. Vielleicht denken manche auch, ach, so könnte man es auch noch machen. Das Innere verlangt manchmal danach. Rache ist süß. Den mache ich nieder, dem Arsch zeige ich's. Das sagt man nicht so fromm. Das denkt man ja nur. Oder? Aber wisst ihr, mit dem Gedanken geht's los. Ne? Und dann kommt eine Haltung. Und dann spürt man die. Und dann kommen doch der Vulkan immer wieder nach oben. Und Rache hat diese blöde Eigenschaft, die ist nicht radikal genug, ja. Rache, ja, sie erzeugt nur, was sie verhindern will und sie verhindert, was sie erzeugen will. Verhindern will sie neue Gewalt. Den mache ich nieder, dann kann er mir nichts mehr tun. Ja? Den mache ich mundtot oder sonst was. Dann ist er fertig. Dann kommt auch nichts mehr von dem. Aber innerlich will man seinen Frieden haben. Und genau der kommt abhanden, der innere Friede, wenn man Rache übt. Rache ist sowas wie das Gift, das ich dem anderen reiche und ich trinke selber. Es ist so ähnlich wie Morbus Crohn. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß auch nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Ich weiß nur, das hatte einer meiner Bekannten, inzwischen schon verstorben. Im Darm, im Magen- und Darmbereich, da sind ja Säfte, die das Essen zerkleinern. Und wenn das immer weiter geht, dann frisst den Darm selber auf, wenn da kein Stopp ist. Und so ähnlich ist Rache auch. Die Rache zerstört nicht den anderen. Sie zerstört letztlich den, der sich rächt. Das ist das Dilemma dabei. Ich komme zum dritten Punkt und dahin will Jesus uns bringen. Ich nenne es mal den großen Schritt. Vielleicht ist es auch ein kleiner Schritt, aber man muss damit anfangen, diesen großen Schritt zu tun. Ich möchte unter diesem Punkt zwei Beispiele erzählen, die mich unheimlich bewegt haben im Hinblick auf Vergebung. Das eine ist das Beispiel von Bob Mitchell. Bob Mitchell ist Multimillionär in den USA. Und es ist interessant, dass er einen Großteil seiner Einnahmen gibt er in eine Stiftung, um Kindern eine Chance zum Leben zu geben. Und als er gefragt wurde, warum er das tut, hat er Folgendes geäußert. Als ich 3 Jahre alt war, verließ mein Vater meine Mutter und mich. Er setzte sich eine Pistole an den Kopf, drückte ab und schoss sich einen Teil des Gehirns weg. Er brachte sich dabei aber nicht um. Die nächsten 26 Jahre verbrachte er geistig umnachtet im Pflegeheim. Er konnte sich zwar Essen in den Mund schieben, hatte aber vergessen, wie man kaut. Er konnte gehen, aber nicht reden. Er war in der Lage, sich anzuziehen, wusste aber nicht, wann und wohin man zur Toilette geht. Hinzu kam, dass meine Mutter große emotionale und psychische Probleme hatte. 3 Monate nach dem misslungenen Selbstmordversuch meines Vaters schleppte sie mich von Chicago in einen Vorort zu einem eigenartigen Bau. Ich weinte, aber sie sagte nur, ich solle stille sein und mit einem fremden Jungen in einer Ecke mit Bauklötzen spielen. Ich griff nach einem Bauklotz, aber der Junge klaute ihn mir einfach. Ich griff nach einem anderen Klotz, aber auch den klaute er. Hilfesuchend blickte ich nach meiner Mutter, aber die war fort. Hatte mich ohne ein Wort der Erklärung verlassen. Eine fremde Frau sagte, sie ist nach Chicago zurückgefahren. Wenn es ihr besser geht, wird sie dich holen. Ich erinnere mich, dass ich tapsig, wie 3-Jährige nun mal sind, aufgestanden bin und Nein geschrien habe. Die Frau sagte, hör auf zu heulen oder ich versohle dir den Hintern. Ich war völlig verängstigt und konnte nicht aufhören zu weinen. Da packte sie mich und schlug mich so lange, bis der Schmerz ihrer Schläge größer war als der, verlassen worden zu sein. In den 60er Jahren war das öfter mal Praxis in Erziehungsheimen, in Deutschland, in den USA, sonst wo, dass Kinder bestraft wurden, dass strenge Regeln herrschten, dass man sich wenig vielleicht in die Seele des Kindes hineinversetzte. Mit 17 wurde Bob Mitchell entlassen, weil dies in den USA gesetzlich vorgeschrieben war. Und er schreibt, ich war voller Zorn. Im September 71 betete ich im Waisenhaus schließlich ein ungewöhnliches Gebet. Ich sagte: Jesus, wenn es dich gibt und du in meinen Albtraum kommst, mich veränderst und mir meine Sünden vergibst, dann gehöre ich dir. Wenn nicht, bist du ein Betrüger. Nicht unbedingt das typische Gebet eines Sünders. Danach hörte ich keine Engel singen, schreibt er, und ich rollte nicht in geistlicher Ekstase auf dem Boden. Aber in dem Augenblick wusste ich mit absoluter Sicherheit, dass der Gott des Universums aus dem Himmel herabkam und das Herz eines zornigen, verbitterten Jugendlichen in einem Waisenhaus berührt hatte. Und von da an begann er mein Leben Stück für Stück zu verändern. Ich lese hier nochmal einen kleinen Abschnitt. Dazu gehörte auch, den Menschen zu vergeben, die mich verletzt haben. Das habe ich durch Bücher von Corrie ten Boom, die niederländische Christin, gründete während der nationalsozialistischen Besetzung der Niederlande eine Untergrundorganisation, mit deren Hilfe zahlreiche Juden vor dem Holocaust gerettet wurden, gelernt. Ich erinnere mich noch, wie ich mitten in diesem Kampf sagte: Moment mal, Gott, meine Großmutter, der ich vergeben soll, die ist tot. Mein Vater ist hirntot, meine Mutter ist entweder in der Psychiatrie oder als Obdachlose gestorben. Welchen Unterschied macht es also, ob ich ihnen vergebe oder nicht? Sie werden es doch sowieso nie erfahren. Und was hat Gott ihnen geantwortet? Seine Antwort: Gott kann manchmal ziemlich unnachgiebig sein. Ich kam innerlich nicht zur Ruhe, als ich schließlich all den Menschen vergeben hatte. Was sehr schmerzhaft und schwierig war, wurde mir plötzlich klar, dass das nicht meine Peiniger befreite, sondern mich. Ich wurde dadurch frei, zu dem Mann zu werden, den Gott sich vorgestellt hat. Erst danach konnte ich die Möglichkeiten voll ausschöpfen, die er mir bot. Es gibt ein Buch, das in Deutsch erschienen ist, auf der nächsten Folie. Da sehen wir den Bob Mitchell. Und dieses Buch, Alleine weinst du wütender. Wer neugierig geworden ist, eine Empfehlung. Ich möchte noch ein zweites Beispiel zum Abschluss sagen, zu diesem Schritt, der aus den ersten zwei Punkten die logische Konsequenz ergibt, dieser große Schritt, anderen zu vergeben. Es war eine alleinerziehende Mutter, die hatte zwei Teenager-Töchter. Ich habe diese Geschichte vor einigen Jahren gelesen und sie hat mich nicht mehr losgelassen. Und wie das so ist, als alleinerziehende Mutter und mit Teenagern, stellt sich die Frage, wann und wie lange lässt man sie abends fortgehen. Es war Silvester, die ältere der Töchter durfte weg zu einer Silvesterfeier und sie kam nie mehr nach Hause. Man fand sie ermordet, der Bauch aufgeschlitzt, die Mutter ist schier wahnsinnig darüber geworden. Sie probiert alles Mögliche aus, die Mutter. Psychologie, Psychotherapie, Beratung, Auszeit. Ich weiß nicht, was noch alles. Bis zu dem Punkt, wo eine Freundin ihr sagt: Du, ich kenne einen, der kann dir helfen. Das machte sie neugierig. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gesagt hat: Es ist nicht kostenlos, aber du kannst es trotzdem bekommen. Mit diesem einen meinte sie Jesus. Sie lud die Frau in die Gemeinde ein und sie kam in dieser Gemeinde zum Glauben an Jesus. Aber als sie selber zum Glauben kam an Jesus und die Wahrheiten der Bibel erkannte, da brach eine neue Frage in ihr auf. Was ist mit meiner ermordeten Tochter? Wo ist die jetzt? Wieder mal in so einem schwermütigen Moment ging sie in das Zimmer, wo ihre Tochter gelebt hatte. Sie fand im Bücherregal so ein kleines grünes Büchlein, ein Gideon-Testament. Sie blätterte da drin und auf der letzten Seite ist dieses Übergabegebet, Lebensübergabegebet an Jesus abgedruckt. Und sie fand ein Datum da drin stehen und die Unterschrift ihrer ermordeten Tochter. Sie hatte also irgendwann in der Schule wahrscheinlich dieses Gideon-Testament in die Hände bekommen. Und es erleichterte die Mutter riesig, als sie das erfuhr. Meine Tochter hat dieses große Angebot von Jesus angenommen. Sie ist bei Jesus. Und ihr Leben begann heiler zu werden in kleinen Schritten. Aber Jesus ist ja manchmal hartnäckig. Und die Aufträge, die er gibt, die sind meistens nicht leicht. Und so war auch der Auftrag an sie, sie soll dem Mörder ihrer Tochter vergeben. Und es findet ein Kampf statt, innerlich. Und eines Tages entschließt sich die Mutter wirklich, ins Gefängnis zu dem Mörder ihrer Tochter zu gehen und sitzt ihm gegenüber. Und nicht nur das, der Heilige Geist arbeitet ihr und sagt, mach ihm das Angebot der Vergebung. Erkläre ihm, das Evangelium, es gilt auch ihm. Und die Frau überwindet sich auch dazu. Und dieser Mörder ist eine Woche später tot. Gestorben im Gefängnis. Ein großer Schritt. Vergeben kann man nicht müssen. Es ist sinnlos, diesen Befehl zu geben. Vergib doch mal dem anderen und der anderen. Völlig sinnlos. Vergebung ist aber der Anspruch, den Gott an dich, jeden Einzelnen von uns stellt. Vergib deinen Eltern. Vergib deinen Kindern. Vergib deinen Verwandten. Vergib deinen Nachbarn. Vergib deinen Mitbrüdern und Mitschwestern. Vergib deinem oder deiner Ex-Frau. Vergib deinem Arbeitskollegen und deiner Arbeitskollegin oder wer da noch in Frage kommt. Lege deine Sünde nieder. Gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich habe für sie bezahlt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen. Leg's ab unterm Kreuz. Nichts ist für deinen Gott zu groß. Amen.